Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir sprechen heute über What If CM Punk. Wir gehen also jede Menge spannende Szenarien durch. Was wäre, wenn? Mit CM Punk. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist der Sohn von CM Punk, der Kai Punk. Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Das wäre geil, ich wäre einfach, hätte ausgesorgt, Leben wäre gut.
Ja, das ist aber auch so ein schönes Thema. Wir hatten schon mal einen What-If-Podcast zum Undertaker, wo wir ganz viele Was-wäre-wenn-Szenarien zum Undertaker durchgegangen sind. Und ich habe mir gedacht, gerade in der Zeit, wenn ihr das jetzt hier hört, bin ich nämlich noch im Urlaub, das ist ein wunderbares Thema, was man vorproduzieren kann, was ihr geil finden werdet und was vor allem der Kai geil finden wird.
Das Witzige ist auch dazu, weil ich sag mal, eins der What-If-Szenarien wird sich natürlich aber damit befassen, oh, Punk bei AEW. Und ich habe jetzt noch vom Kollegen ein Bild geschickt bekommen. Hier, der so als Facebook-Rückblick oder sowas war das bei ihm. Also, guck mal hier, vor 5 Jahren, da sind wir irgendwie an die Mosel gefahren. Und ich weiß ja noch, da habe ich ja noch mein Zeug mitgeschleppt. Und
ja,
da war ja das Punk-Comeback, das AEW-Comeback. Hier bei, war es Rampage?
Es war Rampage. Also das erste war bei Collision.
Nee, aber ich meine das erste. Das war doch dieser Chicago First Dance, ne?
Ja, ja.
Und das war dieses offene Geheimnis, dass er da vielleicht zurückkommt. Und da habe ich auch noch mein ganzes Zeug mitgeschleppt und dann da irgendwie von der Mosel aus den Podcast mit dir und David war es, meine ich, aufgenommen. Schon 5 Jahre her.
Ja, ja, ja. Stimmt, das erste war bei Rampage. Das war tatsächlich passt ja perfekt eigentlich, ne? 20. August 2021, also wirklich 5 years in the making sozusagen, ja. Also ein bisschen später dran. Da war der First Dance von CM Punk. Wir starten aber nicht da, sondern wir starten natürlich noch ein bisschen früher, weil der First Dance wäre vielleicht auch nicht ganz so besonders gewesen, wenn CM Punk davor 7 Jahre eigentlich komplett aus Wrestling raus gewesen wäre und wir alle so danach gedürstet hätten, endlich einen CM Punk wiederzusehen. Deswegen ist unser erstes Szenario, und wir bauen das jetzt gleich mal gleich auf, ich erkläre es gleich. Erstes Szenario lautet, was wäre, wenn CM Punk 2014 die WWE nicht verlassen hätte? Und wir machen es jetzt gleich so. Wir sprechen erstmal darüber, wie ist es wirklich gewesen? Und danach gehen wir sozusagen in das Paralleluniversum, in das Wrestling-Multiversum. Deswegen, Kai, CM Punks letztes Match bei der WWF, damals WWE, Quatsch, WWF, mein Gott, krass. So lange ist es nicht her. Das war am 26. Januar 2014. Das war nämlich der Royal Rumble damals.
Ja.
Und danach ist er gegangen. Und dann hat er auch Podcast gemacht zum Beispiel und hat über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen, die er gehabt hat. Eine Staph-Infection im Rücken, Gehirnerschütterung, Knie, Ellenbogen, eigentlich alles komplett im Eimer. Jede Menge Backstage-Frust hat er natürlich auch mit sich rumgeschleppt. Ne? Unter anderem die Niederlage gegen The Rock nach seinem großen 434-tägigen Title-Run zum Beispiel. Dann Rumble 2013 damals, Niederlage gegen The Rock, nichts Großes, also nichts Main Event Großes bei WrestleMania an der Stelle.
Also schon was Großes, aber nichts Main Event Großes, ne?
Weil genau.
Er hat ja dann das Match gegen Taker.
Jetzt haben wir auch nachher noch ein What-If-Szenario zu. Aber auf jeden Fall, ne, dann war er halt weg und war 7 Jahre quasi nicht mehr gesehen, hat da noch andere Dinge gemacht, auch über die sprechen wir gleich noch ganz kurz. So, willst du hier noch was zu dem Ist-Zustand sozusagen sagen?
Genau, also Ist-Zustand ist ja, Rumble, Punk war danach raus, ne? Gerüchte, es sollte ein Match gegen Triple H geben. Das ist ja auch eigentlich quasi bestätigt. Und wir haben dann eben Daniel Bryan bei WrestleMania 30, der dann gegen Randy Orton und Batista den Belt gewonnen hat. Das sind Sachen, wo wir wissen, das ist passiert. Die Frage ist, was wäre, wenn Punk nicht weg gewesen wäre? Was hätte das alles beeinflusst?
Genau, genau das. Und wir dürfen nicht vergessen, Daniel Bryan, eben auch noch im Opener von WrestleMania 30, auch noch gegen Triple H, der hat ja Double Duty geschoben an dem Abend.
Und deswegen.
Ich würde sagen, für unser Multiversum sagen wir, dass Punk trotzdem angeschlagen ist. Das finde ich mich ehrlich gesagt ganz wichtig, weil das sollte man nicht so komplett wegwischen, also dass dem da nichts passiert ist. Na, wir können Ryback nicht komplett aus unserer Erinnerung tilgen.
Das auch wenn wir es alle wollen.
Ganz wichtiges Detail hier. Ich würde vorschlagen, wir halten uns an diesem Match fest, was gerüchteweise inoffiziell bestätigt wurde, also CM Punk gegen Triple H bei WrestleMania. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber CM Punk dann angeschlagen tatsächlich. Also wir kriegen diesen Konflikt mit der Authority, den kriegen wir dann eben bei WrestleMania und einen Daniel Bryan, der muss nicht zweimal antreten, sondern tritt nur einmal an, dann eben um die Championship von Randy Orton, Main Event gegen Randy Orton und Batista. So würde ich es einfach auflösen, oder wie siehst du das?
Jetzt ist ja ein bisschen das, was halt irgendwie verkettet ist, ne? Also weil, ja, wir sehen Punk gegen Triple H, Punk gegen die Authority natürlich. Die Frage ist aber, wie wird das auch Daniel Bryans WrestleMania 30 beeinflussen? Weil der Weg dahin ist ja erstmal, sich dieses Match zu verdienen. Also, weil wir haben ja auch eigentlich dann Daniel Bryan gegen die Authority, ne? Auf dem Weg dahin.
Ja.
Und dann ist die Frage, wäre man trotzdem den Weg über das Triple Threat Match gegangen? Weil auch da, es hätte auch genauso gut einfach nur Batista gegen Randy Orton sein können. Als großes Match. Und wir hätten gar nicht den Daniel Bryan-Moment bekommen. Diese große Authority-Storyline. Bryan gegen Hunter, gegen Stephanie McMahon zusammen. Das ist halt auch nochmal interessant, wie das beeinflussen könnte. Aber ich glaube schon, wir hätten hier Punk gegen Triple H zumindest bekommen. Geht ja auch um Punk, geht ja nicht um Daniel Bryan an der Stelle. Und ich glaube schon, dass wir hier eine, das ist immer der Vergleich, das hatten wir auch schon vorher, so eine Austin-McMahon-mäßige Fehde bekommen hätten, also Punk gegen das Establishment mit viel Geschute, ne? Das, was ist echt, was nicht, wie viel Persönliches wird gesagt, das hatten wir auch schon vorher, also auch schon 2011 im Summer of Punk zum Beispiel. Da hatten wir auch immer Konfrontation zwischen Punk und Triple H. Und ich glaube, dass man das jetzt einfach nochmal größer aufziehen können. Und man hätte hier auch ganz klar, finde ich, Punk den Sieg geben müssen.
Ja, bin ich dabei. Ich hätte tatsächlich Punk und Daniel Bryan als Gegenblock sozusagen zur Authority gestellt. Dass die beiden sich auf dem Weg Richtung WrestleMania quasi zusammentun. Aber Punk sagt erstmal, nee, Ich gehe für den Kopf, du gehst für den Belt sozusagen. Ne? Wir teilen uns das sozusagen auf und was danach passiert, das sehen wir dann, wenn WrestleMania vorbei ist. Mhm. Und dann kannst du auch so eine WrestleMania 30 zelebrieren, indem du zwei große Babyface-Siege hast. Von mir ist auch dann im Opener und im Main Event. Im Main Event hast du dann noch den Titelwechsel, hast dann einen, ja, es tut mir leid, aus heutiger Sicht ist es ein bisschen makaber, du hast dann nochmal so diesen Moment, wie früher vielleicht bei WrestleMania 20 mit Benoit und Guerrero, die dann als Sieger, als Titelträger hier im Ring stehen, kannst du dann hier eben Daniel Bryan und CM Punk präsentieren, die sich gegen die Authority durchgesetzt haben. Einen Daniel Bryan, der den Belt geholt hat. Und von da aus kannst du dann eben auch weitergehen, wie ich finde, nämlich in den Sommer sozusagen rein. Und da kann man dann erst ja durchaus machen, dass wir dann vielleicht die beiden, die sich hier vorher noch auf die Fahne geschrieben haben, wir räumen die Authority aus dem Weg, dass die dann vielleicht sagen, nee, aber Dr. Punk, ich hätte auch ganz gern meinen Belt wieder, den ich hier verloren habe. Könnte man ja auch machen, oder?
Klar, also wäre auch, glaube ich, eine geile Story gewesen. Allein, also für uns Wrestling-Fans natürlich, die Frage auch da wieder, wie Mainstream-mäßig wäre das gewesen, weil am Ende, wenn du dann dir das Jahr anguckst, 2014, auch natürlich aufgrund der Nackenverletzung von Daniel Bryan, Titel musste vakantiert werden, sehr viel Pech auch. Am Ende sind wir halt trotzdem beim SummerSlam bei John Cena gegen Brock Lesnar gelandet. Ne? Also ja. vom Indie-Dream-Match Punk gegen Bryan hin zu Brock Lesnar gegen John Cena. Also ne, was jetzt auch, ne, das hat ja auch seine Wellen geschlagen, das Match. Das möchte ich ihm jetzt auch gar nicht absprechen, aber es ist so sehr Wrestling zu Sports Entertainment.
Ja, man kann sich jetzt überlegen, sagt man dann, man geht auf dem Weg, wenn man Daniel Bryan den Titel abnehmen, machen wir ein Turnier, machen wir einfach große Namen. Ist die andere Frage, man kann natürlich sowas wie Punk gegen Lesnar bringen. Auch die haben eine Geschichte.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit, die du dann eben erzählen kannst. Vielleicht beim SummerSlam oder späteren Verlauf. Und wenn wir dann weitergehen, noch weiter Richtung WrestleMania, kann man sich dann eben auch überlegen, wie man das dann löst. Ne? Dann kannst du noch vielleicht einen Roman Reigns damit reinschicken oder eben dann auch noch einen Seth Rollins damit reinschicken, der ja dann bei WrestleMania 31 eingecashed hat. Ich finde, da gibt es halt viele interessante Paarungen und ich glaube, was man jetzt schon merkt, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, da wären viele krasse Paarungen möglich gewesen, weil Punk in dieser Umbruchphase natürlich auch, wo eben Namen wie Rollins, Reigns, Ambrose, Wyatt von mir aus und noch viele weitere, wo die hochgekommen sind, was für Dream-Matches der da noch hätte abfeiern können in einer Zeit, wo man, das muss man auch dazu sagen, das ist halt auch die Frage, wäre CM Punk dann die ganze Zeit dabei geblieben, wenn er noch die körperlichen Gebrechen hat, oder hätte der genauso wie ein Daniel Bryan eine Auszeit nehmen müssen, hätte er durchgezogen. Ne, das muss man sich halt auch vor Augen führen, dass der wahrscheinlich jetzt nicht kontinuierlich 2014 auch nicht mitgerestelt hätte, oder?
Genau, also das darf man halt nicht vergessen, weil ich glaube, wir denken automatisch bei 2014 auch immer an diesen 2011er, diesen 434-Tages-CM Punk, aber zu der Zeit war es ja der schon auch extrem durchgekaute Wolverine-CM Punk, um es mal so zu nennen, vom Look her. Ne? Also du hast auch schon gemerkt, dass der auch gar nicht mehr so frisch war zu der Zeit.
Ja.
Deswegen da die Frage, ob er sich dann nicht erstmal eine Auszeit gegönnt hätte. Trotzdem sagen wir, ne, er hat eine Auszeit genommen und wäre irgendwann frisch gewesen. Ist ja eh ein Gedankenexperiment. Wenn du dann die ganzen Matches mitnimmst, die du da hättest haben können, allem voran halt mit dem gerade upcoming Seth Rollins natürlich. Das wäre sehr stark gewesen. Wie dann die gesamte Roman Reigns-Geschichte als super, hyper, ultra, mega geforster Push verlaufen wäre, den wir bekommen haben. Also da wäre ja alles Mögliche drin. Auch sicherlich eine Dean Ambrose gegen CM Punk-Fehde. Und wenn du dann halt nochmal weiterguckst, die Namen, die danach kamen, Samoa Joe, Sami Zayn, Kevin Owens, ne? Also da wäre alles möglich gewesen.
Ja. Ich glaube auch, also wenn man vielleicht sagt, er hätte da eine Pause eingelegt, es muss nicht 7 Jahre sein oder sogar noch fast 10 Jahre, ne? Sondern man kann auch sagen, der macht halt 2 Monate Pause oder sowas und kommt dann irgendwann zwischendurch wieder.
Das, was ich vergessen darf, es ist ja auch noch eine ganz andere WWE, ne?
Also, ja.
CM Punk war ja in der Verfassung, weil da war halt nichts mit, ich mach mal 2 Monate Pause. Das war so dieses, ja, aber hier nächste Woche ist in Cleveland House Show, da brauchen wir dich. Ne? Das ist ja auch nochmal das, was ja auch jetzt viel bei so Podcasts durchkommt, sei es auch der Cody Rhodes Podcast. Du bist halt nicht mehr in diesem Loop drin. Ja. Ne? So, du hast dann gesagt, okay, vielleicht ist hier und da mal ein Special Event, aber du hast halt dein Weekly Taping. Und dann hast du natürlich noch links und rechts deine anderen Sachen, die haben ja trotzdem viel zu tun, weil du hast halt viel mehr Social-Arbeit natürlich, du hast viel mehr Auftritte, aber du bummst halt nicht 6 Tage die Woche. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, dass du dir damals auch gar nicht diese Pausen erlauben durftest, weil es nochmal viel mehr Haifischbecken war, so dieses, ja, wie, du willst jetzt raus sein? Ja, dann bist du ja erstmal auch wirklich raus, da brauchst du auch nicht Champion werden. Und hier wird aber auch 6 Tage die Woche gerestet und gebummt, was ja dein Körper anders mitnimmt.
Ich weiß nicht, auf welcher Deutschland-Tour es gewesen ist. Es müsste aber Ende 2013 gewesen sein, wo wir, glaube ich, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht, CM Punk und Daniel Bryan gegen die Wyatts gesehen haben. Also ich meine gegen Eric Rowan und Luke Harper, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ich habe mir damals schon gedacht, Manometer, der Punkster, der hat aber schon mal bessere Tage hinter sich irgendwie. Der sah müde aus, der sah fettig aus. Und das ist eben auch diese Touren, nonstop Matches bestreiten. Das hat halt hier bei ihm extrem an der Substanz genagt sozusagen.
Ja.
Und das darf man auch hier nicht unterschätzen. Deswegen, der wird auch Pausen eingelegt haben. Der wäre nicht kontinuierlich da geblieben. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir es jetzt ganz weit ausspinnen, bis in die Gegenwart, dass er dazwischen vielleicht sogar ein Jahr Pause gemacht hätte oder sonst irgendwas. Ne? Aber so weit wollen wir es auch gar nicht spinnen. Was ich sagen will, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt eben diese Anzahl an aus heutiger Sicht Dream-Matches, die da möglich gewesen wären mit dem jungen Talent. Ich habe gerade, als du Roman Reigns gesagt hast, also der junge Roman Reigns, ne? Was hat er nochmal gesagt?
Suffering Succotash.
Ich habe mir nur gedacht, Mann, das wären brutale Promos geworden, du. Ja. Promoduelle der beiden.
Bin immer noch davon überzeugt, Roman Reigns, das ist so wie Avril Lavigne oder wie Elvis, der wurde irgendwann ausgetauscht. Das ist nicht die gleiche Person, kannst du mir nicht erzählen.
Ja. Aber es wäre sehr interessant gewesen, vor allem auch, was man dann jetzt quasi 10 Jahre später dann aufgebaut hätte und wie man dann die Geschichten erzählt hätte. Wir hatten jetzt CM Punk gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Hättest du natürlich da noch viel stärker Rückbezug drauf nehmen können im Endeffekt. Nicht nur die Sache mit, ja, ich habe dich damals damit hier mit reingebracht und so, sondern da hättest du noch viel, viel mehr Basis gehabt, wie das gewesen ist. Ja, Roman Reigns sagen können, ich bin ganz anderer, als ich das damals gewesen bin, als du mich vielleicht besiegt hast oder so. Also 1000 Möglichkeiten. Auch sowas wie Styles gegen Punk wäre halt geil gewesen. Ne?
Ja, komplett. Also generell, also dieser 2016er AJ Styles, dieses eine erste Jahr von dem, ne? Da war ja sowieso viel Feines dabei. Und James Ellsworth, aber trotzdem. Also, du hast, wie du sagst, du hast halt sehr, sehr viele Dream-Matches. Und was halt krass ist, ne, das ist dann auch das Problem, weswegen man dann irgendwann raus ist, auch bei diesen Marvel-Sachen, die dann den Kopf so verknoten und du beim Nachdenken raus bist. Wir sagen jetzt, wir ändern diese eine Sache, also die ja schon relativ groß ist natürlich, aber
ja,
das könnte dazu führen und dazu, was ist mit Daniel Bryans Title Run, was ist da mit der Verletzung, was ist mit Brock Lesnar gegen John Cena, was ist mit dem Cash-In von Seth Rollins, also das ist schon verrückt, wenn man sich das so überlegt.
Ja, der Domino-Effekt, der dann zuschlägt eigentlich, und wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit bei anderen Beispielen gesehen, wo man dann wirklich merkt, oft spielen Zufälle und auch eben solche Entwicklungen, wie es geht jemand aus dem Produkt raus, sorgen eben sehr oft dafür, dass halt bestimmte andere große Momente geschehen. Und wenn das eben der eine Schritt nicht gemacht wird, dann kann der andere Schritt auch nicht gegangen werden. Und das ist eben das Interessante hier. Und damit leite ich mal über in Richtung zweiten Thema. Weil natürlich, wenn CM Punk 2014 die WWE nicht verlassen hätte, WrestleMania 30, wenn man es gegen Triple H gewrestelt hätte, dann im weiteren Verlauf nochmal Champion geworden wäre, da geblieben wäre, als sich nicht mit der WWE überworfen hätte, nicht komplett abgefuckt, sage ich jetzt einfach mal, vom Wrestling auch gewesen wäre, um so eine lange Pause einzulegen, gar keinen Bock mehr auf Wrestling gehabt hat, dann wäre er auch nicht zu AEW gegangen. Und da ist jetzt der Punkt, wir spulen wieder ein bisschen zurück in die Realität und wir wissen, CM Punk 2021, wir haben es gerade schon angesprochen, kehrt CM Punk nach 7-jähriger Wrestling-Abstinenz zu AEW zurück, beziehungsweise ins Wrestling zurück und schließt sich AEW an. War damals ein riesengroßer Knall, ein unglaubliches Comeback, eine unglaubliche Welle an Euphorie, die sehr viele Menschen zurück zum Wrestling gebracht haben. Noch wichtiger, die auch sehr viele Menschen zu AEW gebracht haben. Dich auch.
Muss ich sagen, bis geil. Ja.
Und man wollte einfach CM Punk sehen. Wenn ich jetzt drüber spreche, ich kriege schon mal fast Gänsehaut, weil das ja so ein unfassbarer Moment gewesen ist. Und wir wissen aber auch, wie es dann eben geendet ist, so muss man es hier an der Stelle ganz klar sagen. Wir haben nicht nur die Verletzung, die CM Punk mit der Zeit erlitten hat, auf der einen Seite, aber natürlich auch die berüchtigte Pressekonferenz nach All Out, wo er sehr abgenervt, also verletzt und abgenervt gewesen ist von Gott und der Welt, also ziemlich jeden aufs Korn genommen hat, der nicht rechtzeitig irgendwie in Deckung gegangen ist. Und da gab es natürlich im Endeffekt auch noch Backstage eine Auseinandersetzung mit den Bucks unter anderem, mit Kenny Omega, der noch mit dabei gewesen ist.
A-Steel doch auch.
Richtig. Der Beißer, es war auch der Beißer,
ja,
oder?
Ja, irgendwie genau, hat jemand gebissen und hat irgendjemand einen Stuhl geschmissen oder sowas.
Ja, genau so. Also ganz wilde Geschichte, wer da nochmal die Details hören möchte, wir haben damals das sehr en Detail gecovert, weil es euch auch massiv interessiert hat. Dann ist er erstmal suspendiert worden, kam dann bei Collision zurück und dann gab es ja bei All In 2023 nochmal einen Zwischenfall, damals mit Jack Perry. Ne? Yeah, look, it's real glass und so, erinnern wir uns dran.
Cry Me a River.
Genau, Cry Me a River. Und schlussendlich dann eben die Entlassung von CM Punk, wo dann CM Punk und AEW wieder getrennte Wege gegangen sind, was dann schlussendlich wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, CM Punk absolut wichtig für diesen Boom, den es damals bei AEW gegeben hat. So, jetzt gehen wir wieder ins Multiversum und sagen, nee, es hat einfach gar keinen Stress gegeben. Ne? Also CM Punk hat sich zwar vielleicht bei All Out verletzt, musste dann vielleicht den Titel vakantieren, aber er hat sich halt eben nicht mit der Elite gekloppt. Und es gab auch keine Streitigkeiten mit Jack Perry. Die haben sich einfach nur auf ein Glas Wasser getroffen oder so.
Genau.
Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn CM Punk damals da geblieben wäre und diesen fernab jeglicher gesundheitlicher Probleme, aber diesen Hype noch mitgenommen hätte, ich glaube, da hätte es nicht nur große Matches gegeben, sondern ich glaube auch, dass es da nochmal eine längere Boomphase für AEW gegeben hat. Weil im Endeffekt hat das ja auch AEW wirklich so ein bisschen ins Durcheinander geführt. Also die Promotion musste sich danach sehr stark Backstage neu ordnen, weil auch dadurch quasi Fehler aufgedeckt worden sind, die in der Organisation zustande gekommen sind.
Ja, genau. Also das war ja auch diese Zeit, wo man immer dachte, oh, AEW, das Land, wo Milch und Honig fließt, da ist alles toll und alle sind super gute Freunde. Und dann gab es ja auch links und rechts immer mehr Geschichten. Ach ja, die Young Bucks sind so unter sich, die haben ihre Favoriten, die haben ihre Gang, ne, die haben ihre Clique, um in der Wrestling-Historie zu bleiben. Und du hast einmal gemerkt, so, ach guck mal, da ist jemand unzufrieden. Also das hat zum einen nicht nur dem Produkt an sich, sondern auch dem Ruf der Firma dadurch sehr geschadet, muss man ganz klar sagen. Und was halt noch ein viel größeres Problem ist, du hast dich auch um extrem viel Geld und Pay-Per-View-Matches gebracht. Weil das war ja auch so unsere Vermutung, setzen die sich alle mal zusammen, ne, und klären das ganze Thema. Dann kannst du ja hier fantastische Matches machen, weil du hast ja schon auch vor der Verletzung Punk, der mit FTA so ein bisschen angebandelt ist. Und du könntest da machen Punk und FTA gegen The Elite, ne? Und dann daraus verschiedenste Fäden auch machen. Erstmal dieses 3 gegen 3 könntest du machen. Du nimmst vielleicht die Trios-Belt ins Spiel. Du kannst dann aber auch daraus dann natürlich machen FTA gegen die Bucks und dann Punk, was vielleicht das größte Match ist, gegen Kenny Omega natürlich. Weil das sind ja auch Matches, was halt ganz entscheidend ist. Da muss es auch nicht um den Belt gehen. Ja. Und du kannst dann ein bisschen, ich finde hierin weniger schlimm, weil das waren Leute nur so unter sich, aber du kannst dann so eine Edge und Matt Hardy Story erzählen. Da ist was Echtes passiert. Wie gesagt, Edge und Matt Hardy finde ich so moralisch nochmal schwieriger, weil mit Fremdgehen und so ist nicht so cool. Und hier waren einfach so Typen unter sich, die so alle ein bisschen Probleme mit ihren Egos hatten. Das kannst du ja geil ins TV transportieren. Ja. Und dadurch hättest du einen extremen Buzz kreiert. Also diese ganz klassischen Momente, die geklippt werden, so, oh, guck mal, das hat er gesagt. Und dann irgendwelche Promos zwischen Punk und den Bucks. Also, was ja, glaube ich, so das Hauptding war. Ich glaube, das beste Match wäre trotzdem Punk gegen Omega.
Ja.
Aber promomäßig hättest du Wochen mit Punk und den Bucks füllen können.
Ja, so diese man hätte wirklich um CM Punk vielleicht eine Gruppierung aufbauen können. Ne? Also CM Punk oder FTA gegen die Elite, das wäre schon eine spannende Fehde gewesen. Auch wenn sich das CM Punk verletzt hat, diese Trizeps-Riss, den muss man gar nicht jetzt irgendwie geheim halten, finde ich, sondern der kann ruhig auch ein bisschen raus sein und kann dann irgendwann später zurückkommen und kann man das wieder aufrollen sozusagen und kann diese Geschichte dann erzählen.
Das kann ja zurückkommen, halt die Bucks irgendein Match kosten oder sowas. Ne?
Also ja. Oder einfach nur eine große Fresse haben, weil es CM Punk ist.
Ja, das sowieso. Das kann er danach noch haben, in der Woche dann, weißt du?
Ja, aber auch da, ne, da sind halt so viele Namen, also die es da gibt. Aber ich finde das als Initialfehde finde ich eben super spannend, ne, weil du dann auch diese Möglichkeiten hast, das damit aufzubauen. Erstmal die Tag Team Matches, die Einzelmatches, die du dann noch erzählen kannst. Das passt schon, wenn man das so erzählt. Und CM Punk gegen Kenny Omega finde ich ist auch so eine verlorene Chance irgendwie, was halt ja, nie passiert ist. Was wir natürlich auch da bekommen haben zur damaligen Zeit. Wir hatten ja schon das Chain-Match zwischen MJF und CM Punk. Die Frage ist halt eben, zieht man das auch wieder auf? Weil natürlich auch ein MJF einfach ein valider Titelanwärter ist. Und irgendwann, wenn du vielleicht aus dieser Elite-Fehde raus bist, wirst du ja vielleicht auch wieder in Title-Contender-Regionen kommen. Und dann kannst du natürlich nochmal Jon Moxley gegen CM Punk machen. Das hatten wir aber schon, ist langweilig. Dann würde ich tatsächlich nochmal lieber CM Punk gegen MJF machen, vielleicht irgendwann 2024 oder so, mit einem etwas gereifteren MJF. Oder vielleicht auch, ich meine, wir hatten auch noch einen Adam Cole zum Beispiel damals. Weiß man auch nicht genau, ob wir da in unser Paralleluniversum, ob der vielleicht heil davon gekommen ist.
Ja, oder ne, nimm halt diese ganze Ring of Honor Geschichte. Du hast Punk Samoa Joe, du hast Punk Bryan Danielson natürlich, gerade auch Danielson so auf seiner eigenen Farewell-Tour. Hättest du das Match nochmal machen können? Also da war halt schon extrem viel dabei. Und auch ein Punk gegen Will Ospreay, das ist so ein bisschen
ja,
ein Match, was sonst bei WWE gespielt hat, das mit dem Create a Wrestler, wo sich dann jemand Will Ospreay runtergeladen hat noch oder sowas. Also da ist gerade Dream-Match-mäßig extrem viel drin. Und wenn wir dann nochmal sagen, ach guck mal, was ist denn da eigentlich hinter der verbotenen Tür und gucken nochmal nach New Japan, da hast du ja nochmal noch viel, viel mehr.
Ja. Da habe ich mich auch gerade dran gedacht. Nicht unbedingt an Forbidden Door, aber im Zuge von Will Ospreys Verpflichtung wurde ja damals auch ein Okada verpflichtet. Erinnerst du dich dran? Das war ja so, wo die ganzen, ja, plötzlich alle großen Namen, die wechseln wollten, sind auf einmal zu AEW gegangen. Also waren die beiden. Wir haben den Aufstieg von Swerve Strickland. Ich fände auch eine Fehde zwischen Swerve und, also gerade zum späteren Swerve, den wir in der Fehde gegen Hangman gesehen haben.
Ja.
Und CM Punk. Extrem spannend, ne? Also sowohl vom In-Ring-Geschehen, aber auch von den Promos, die du mit den beiden cutten kannst, ne? Und dass dann CM Punk vielleicht in eine düstere, brutalere Version von sich irgendwie hinabtauchen muss, um dem kranken Hirn eines Swerve Strickland entgegenzuwirken oder sonst irgendwas, ne? Fände ich halt auch geil. Also das, ja, hat man halt auch da gut erzählen können. Aber wie gesagt, ich glaube, der Initialfunken sollte erstmal diese Geschichte sein mit der Elite gegen CM Punk und FTR und danach dann irgendwann aus diesem Ding ausbrechen und dann in alle Wege, weil da sind wir ja schon Mitte 23, Ende 23, also 2023 natürlich. Und dann hast du auch die anderen Namen. Auch ein Okada ist ja anfangs bei der Elite gewesen. Darf man auch nicht vergessen, ne? Der hat auch dazugehört.
Ja, ja. Also, und wenn du noch weiter nach vorne guckst, gerade auch, was es ja eigentlich auch mal ursprünglich hieß übrigens von CM Punk, so mit, ja, ich möchte mit neuen Leuten arbeiten, neue Talente aufbauen. Auch jetzt Matches gegen Kyle Fletcher zum Beispiel.
Mhm.
Also, das hast du natürlich auch noch dabei.
Ich musste gerade ganz kurz, genau, und dann, also auch da als Gruppierung vielleicht noch, wenn wir gerade schon so ein bisschen mit den Gruppierungen spielen. Wir hatten natürlich auch noch irgendwann Death Riders an der Stelle. Ne?
Ja.
Auch das wäre spannend, ne, wenn sich da vielleicht ein CM Punk dem entgegenstellt.
Obwohl die Death Riders noch nie spannend waren in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema.
Okay, anderer Punkt. Wir hatten zwar schon den Blackpool Combat Club, der war schon 2022. Death Riders sind ja so ein bisschen später noch mit dazugekommen, aber trotzdem, so von dieser Maxime her, die wir gehabt haben, finde ich, hätte man da auch mehr erzählen können, als man es gemacht hat.
Eigentlich. Ja, das auf jeden Fall. Also, du hättest auch nochmal jetzt gerade auch mit dem Hintergrund vielleicht von so Brawl-Out-Backstage-Problemen, hättest du auch nochmal eine andere CM Punk gegen Hangman-Feder aufziehen können.
Oder man hätte auch nochmal CM Punk gegen Bryan Danielson zeigen können.
Ja,
in der längeren Fehde.
Also deswegen, auch da hast du dich auch um so gewisse Dream-Matches wiederum gebracht, ne?
Ja, gerade mit den großen Namen wäre das da sicher ganz, ganz spannend gewesen. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich sehe da halt irgendwie so Stable-Gruppierung, Stable-Wars am laufenden Band und dann dazwischen so Solo-Programme, wie gegen den Swerve, wie gegen den MJF, um die eben da in das ganze Geschehen mit hineinzubringen. Hätte ich auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend gefunden. Also es ist generell natürlich eine Riesenschande, was da durch die lange Pause, aber eben auch durch die Streitigkeiten Backstage uns an Dream-Matches quasi auch zum perfekten Zeitpunkt vielleicht sogar versagt geblieben sind. Das ist wirklich schon eine ganz bittere Kiste. Ich würde sagen, damit springen wir. Wollen wir dieses AEW-Szenario abschließen oder eigentlich müssen wir da ja noch fast weitergehen?
Also ich wollte sagen, weil das Interessante wäre eigentlich, dass es nämlich nur durch Brawl Out Survivor Series 23 gegeben hat, ne? Mit dem Comeback in Chicago. Und dann jetzt vielleicht einer der zu diesem Zeitpunkt bestmöglichen Version von CM Punk? Fragezeichen. Weil, ne, man hört ja auch sehr viel so dieses, er hat sich geändert, ne, hat auch an sich gearbeitet, ist gar nicht mehr so ein Arschloch, wie man meint. Obwohl es auch wieder die Frage ist, jetzt einfach netter, weil die Leute ihm jetzt auch zuhören. Das, was sie ja bei AEW nicht gemacht haben, da war so nicht dieses, da kommt CM Punk, öffnet alle eure Ohren, er hat was zu verkünden. Ne? So ein bisschen auch da wieder Hangman-Fehde natürlich. Aber wir hätten halt eben nicht bekommen Punk gegen Drew McIntyre, was ich immer noch als Punks beste Fehde sehe, meiner Meinung nach. Punk gegen Seth Rollins zum Beispiel. Punk hätte nicht sein Main Event Light und dann sein Main Event extra bekommen. Mit WrestleMania Nacht 1 und dann das Jahr danach Nacht 2. All diese Sachen. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Weil ich finde auch, um da nur so einen kleinen Blick in die Gegenwart zu werfen, auch was Kevin Owens gesagt hat, jetzt in der Promo von den beiden, also, du bist halt hier wieder hingekommen und hast dich geändert, weil es deine letzte Chance war. Und das stimmt ja trotzdem auch so ein bisschen, wenn wir nochmal nachher darauf gucken, was er noch so abseits vom Wrestling versucht hat. Es ist ja wirklich seine letzte Chance.
Ja, absolut. Also auf der einen Seite natürlich CM Punk, der dann, wenn er bei AEW geblieben wäre, da natürlich Bestand gehabt hätte, vielleicht auch noch den Schwung, den er eingangs gehabt hat, noch länger mitgenommen hätte. Ich glaube auch, dass davon AEW auf lange Sicht profitiert hätte.
Klar.
Andererseits hätten wir ein ganz anderes AEW-Produkt, glaube ich, weil Punk natürlich auch einen großen Spot besetzt. Vielleicht zum Beispiel so einen Spot, den jetzt heute einen Swerve oder einen Will Ospreay oder andere Namen im Main-Event irgendwie innehaben. Weil wir haben es gerade schon angesprochen, oft ist es so, wenn einer geht, dann müssen andere Leute nachkommen. Und bei AEW hat man diese Neustrukturierung ja und die ganze Neuausrichtung ja extrem gemerkt, muss ich jetzt sagen, in der Folge dessen. Deswegen ein ganz anderes Produkt. Und zugleich hätten wir auch bei WWE natürlich was ganz anderes gehabt. Wenn er bei AEW geblieben wäre, wir tun es mal so, er wäre bis heute da, dann hätten wir einen ganz anderen Main Event. Also generell, da würde plötzlich einer fehlen. Und ich bin ganz ehrlich, da hätten wir es auch hier und da ein bisschen schwieriger gehabt, die Main Events zu besetzen. Wir sagen jetzt mit Han, ja, die Main Event Riege oben ist so voll. So ohne einen Punk wäre das schon nicht ganz so einfach gewesen, bestimmte Dinge zu erzählen, oder?
Ja, aber auch da, also natürlich würden wir jetzt vielleicht darüber reden, was, keine Ahnung, Wrestler XY für ein absoluter Star geworden ist, ne? Also, das darf man dann auch nicht vergessen. Also, wir hatten ja links und rechts immer mal wieder Sachen und Möglichkeiten. Vielleicht, weiß ich nicht, wäre es doch nicht zu einem Abgang von einem Ambrose gekommen und man hätte, also, ne, jetzt nicht, dass das miteinander zusammenhängt, aber du weißt, was ich meine. Also, es hätte ja alles sein können. Es hätte ja jeder Spot irgendwie anders besetzt werden können oder doch nicht. Und auf einmal hättest du irgendwie eine Fehde zwischen Punk und Ambrose gehabt und die hätte komplett gezündet und auf einmal hätte man Ambrose auf einer ganz anderen Stufe gesehen oder sowas. Das kann ja alles Mögliche sein. Ne?
Du meinst, wenn er jetzt bei WWE geblieben wäre.
Das ja, genau, ist, wenn Punk damals da geblieben wäre oder keine Ahnung, wir hätten vielleicht keinen Jinder Mahal Run gehabt. Das ist jetzt auch, natürlich wäre schade, den zu verpassen. Aber also, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Also sag mal, wäre Punk dann vielleicht in 16, 17, 18 gegangen, hätte halt da jemand den Spot füllen müssen.
Das stimmt. Aber genauso heutzutage wäre es halt eben auch so, dass da irgendjemand anders hätte diesen Spot einnehmen müssen. Vielleicht hätte man dann schon andere Namen schneller hochgezogen oder eben früher in dem Main Event gepusht. Aber trotzdem, vielleicht hätte auch zum Beispiel Drew McIntyre nicht so lange Filmprojekte, keine Pausen einlegen können, weil er eben so ein bisschen gedrängt worden ist nach dem Motto, wir brauchen dich hier, wir haben gerade keinen anderen oder so.
Ja.
Deswegen, auch das ist natürlich ein ganz großer Punkt, wenn CM Punk bei AEW geblieben wäre, hätte das im Domino-Effekt auch WWE sehr stark verändert. Und gerade jetzt aktuell, wo wir eben CM Punk bei WrestleMania im Titel geschehen haben, beim SummerSlam Titel geschehen haben, wir haben auch die große Story mit Seth Rollins natürlich gehabt, neben Drew McIntyre, dürfen wir auch nicht vergessen. Das wäre alles anders gekommen, wenn CM Punk da erst gar nicht da gewesen wäre. Ich würde sagen, an der Stelle schließen wir die Gegenwart mal so ein bisschen ab, ne, die Wrestling-Gegenwart, und springen vielleicht trotzdem mal Richtung WrestleMania-Main-Event wieder. Nämlich, das haben wir jetzt schon häufiger angedeutet, dieses Jahr hatten wir Punk im Main-Event von WrestleMania und vom SummerSlam. Das Jahr davor hatten wir zumindest bei Nacht 1 von WrestleMania hier im Punk da. Und auch beim SummerSlam hatten wir ihn da in prominenter Rolle gegen Gunther damals, bis dann eben Seth Rollins hier den Cash-In gemacht hat. Aber es war ja immer sein selbst außer Corner Wunsch hier eben, einen großen WrestleMania-Main-Event zu bestreiten. Das war ja eines seiner großen Ziele, hat er immer wieder betont. Und es war ja für ihn auch eine große Enttäuschung, dass er eben diesen Main-Event damals bei seinem ersten Run eben nicht bekommen hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, okay, wie planen wir das denn um? Also müssen wir wieder zurückspulen, eine Runde. Und der einfachste Weg wäre doch eigentlich, dass er dann während dieser legendären Titelregentschaft den Belt 2013 nicht an The Rock verliert beim Rumble, oder? Und dann sagt man, er bleibt da und wir bekommen eben nicht The Rock gegen John Cena Nummer 2, sondern wir bekommen vielleicht ein anderes Match. Findest du so ein Three-Way spannend oder würdest du es eher anders lösen? Würdest du da, ich weiß nicht, würdest du es irgendwie mit einem Mini-Turnier starten? Keine Ahnung was, weil ich würde dann tatsächlich Rock gegen Cena und gegen CM Punk in irgendeiner Konstellation fände ich schon sehr reizvoll, weil es halt auch die größten Namen sind.
Also, du kannst halt in zwei Richtungen gehen, ne? Entweder du sagst, du möchtest unbedingt Rock gegen Cena machen und gibst dann einfach nochmal ein Solo-Match, weil ähnlich wie damals, hat sich nicht geändert, das Match braucht halt keinen Titel. Also, das hat damals keinen Titel gebraucht, hätte auch jetzt keinen Titel gebraucht. Und du würdest dann, so, deswegen ich schlag zwei Fliegen mit einer Klappe so ein bisschen.
Ich merke das schon, ja.
Hättest auch dann natürlich sagen können, vielleicht stellen wir trotzdem Punk gegen Undertaker um den Belt, ne? Und deswegen, ich will jetzt nicht das fast noch weiter aufmachen, könntest sogar sagen, beendet Punk da die Streak?
Ja.
Wenn man was ganz an, also ne, das könnte man auch nochmal aufmachen. Aber ich glaube, vom Namen her wäre so ein Triple Threat Match schon geil gewesen, weil du hast eben Once in a Lifetime ist einfach Once in a Lifetime geblieben. Du hast dann The Rock als diesen unfassbaren Superstar, den er ist, also ich finde, aber also heutzutage ja sogar noch mal krasser als damals, aber damals auch schon ein riesiger Superstar natürlich. Dann Super Cena auf seinem absoluten Super Cena Peak. Also wirklich so dieses, die Vergangenheit der Company, dann der absolute Company Guy und dann so das komplette Gegenkonstrukt dazu. Und die in einem Triple Threat Match. Und wir haben es ja häufiger schon mal angesprochen, Triple Threat Matches bei Mania, die können schon was, ne?
Ja.
Und auch hier hättest du halt so ein Ding fahren können. Gerade auch, wenn du sagst, okay, egal wie wir es regeln, John Cena soll Champion werden, ne? Punks Regentschaft soll enden. Du hättest Punk nicht pinnen lassen müssen. John Cena hätte The Rock pinnen können. Du hättest danach die Geschichte weitererzählen können, weil The Rock ist ja eh raus. Er hat dann, ne, das bereicht dann auch wieder mit Catchen für eine gewisse Zeit. Du hättest dann John Cena gegen Punk als Fehde weiterlaufen lassen können. Also da wäre schon viel Potenzial drin gewesen, meiner Meinung nach. Und allein diese Dreierkonstellation, wenn die drei im Ring stehen und Promos halten dann miteinander, ich glaube, da wäre Geld drin gewesen.
Ich frage mich, ob das, also zweifellos steckt da Geld drin, aber ich frage mich da an der Stelle, ob die drei das mit ihren überdimensionalen Egos untereinander ausmachen könnten. Weißt du, ist dieser Ring groß genug, dass man ihn dritteln kann? Und ist die Aufmerksamkeit groß genug, dass man die dritteln kann? Es ist Pulverfass, sage ich mal. Wir haben schon bei Cena und Rock gesehen, dass das gekriselt hat. CM Punk noch dazwischen fände ich eine spannende Paarung. Aber auch das, was du gerade gesagt hast, fand ich auch gut. Die andere Variante, nicht nur diese Triple Threat Variante, sondern auch die Variante mit dem Undertaker quasi dazwischen, dass einfach Undertaker CM Punk für die Championship herausfordert und wir machen trotzdem Rock gegen Cena 2. Wir bleiben quasi bei der alten Card, nur mit ein bisschen anderen Voraussetzungen und dann hast du eben Streak gegen Championship. Finde ich auch gut. Muss ich aber zugleich sagen, das fühlt sich dann fast schon wieder zu groß an. Und dann könnte ich wiederum verstehen, wenn CM Punk danach abgefuckt ist, dass schon wieder Rock gegen Cena im Main Event steht.
Ja, also das ist das, was ich sagen wollte. Weil es geht ja darum, ob Punk sein Main Event bekommt. Ne? Also, ja. Dann hättest du ja...
Und dann sind Cena und Rock abgefuckt, weil die nicht im Main Event
wollte ich gerade sagen, so, fuck mal so Rock in die Midcard. Also, schwierig.
Na ja, gut, ich meine, Hogan gegen Rock war auch nicht der Main Event damals.
Ja, aber es war auch nicht 2013 The Rock. Also, der so, du, ne?
Aber, dieses, also, wenn man zurückblickt, weiß man, es hätte aber auch eigentlich der Main Event sein müssen und nicht dieses Festklammern an der Championship mit Jericho und Triple H damals.
Ja.
Das WrestleMania, nicht 19. 18. Ja, aber auch da, und ich mag aber auch diesen Weg, den du gerade auch schon aufgetan hast, so nach dem Motto, ja, dann der Rock geht dann, Cena gewinnt das zweite Match und dann geht eben Cena danach für die Championship Richtung CM Punk. Aber da sind wir dann bei einem anderen What-If-Szenario, was ich hier unten weiter unten noch wieder aufgetan habe. Wie wäre es denn eigentlich, wenn jetzt, was hätte es für CM Punk bedeutet, wenn er hier die Streak bei WrestleMania gebrochen hätte? Also WrestleMania 29, Punk gegen Undertaker, eins meiner Lieblingsmatches von CM Punk generell. Ich finde das ein unfassbar gutes Match. Auch mit ein paar morbiden Promos dabei. Wir wissen,
ja.
Punk als Paul Bearer und so.
Gibt's auch als
Paul Heyman als Paul Bearer.
Also gibt's auch als komplettes WWE Vault-Video, diese Fehde zusammengefasst.
Ja. Also, da war schon was Schönes dabei, sagen wir es mal so. Aber hätte man ihn hier die Streak brechen lassen können und sollen, Kai, in unserem Multiversum?
Also, zum einen ist natürlich auch ähnlich wie bei diesem Mania-Main-Event. Es hätte halt auch gezeigt, ey, wir haben halt Vertrauen in dich, wir setzen auf dich und ich glaube, klar, es kann jeder für sich selbst werten, aber ich glaube sogar zu dem damaligen Zeitpunkt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich bin aber auch kein Wrestler, ich glaube, der Zug ist abgefahren, hätte sogar ein Ende der Streak mehr Wert gehabt als ein WrestleMania Main Event, würde ich jetzt persönlich sagen. Es wäre ein ganz klarer Vertrauensbeweis gewesen, aber auch da die Frage, wir wollen es dir ja Punk mal auf jeden Fall nicht heiliger machen, als es sich selbst sieht, aber hätte ein Punk es überhaupt angenommen, das Angebot, die Streak zu beenden, weil das war ja auch schon damals Thema mit Edge, war es ja glaube ich vor,
ja.
Ich weiß gar nicht wie viel, 6, 7, 8, 9 Jahren davor, wo er gesagt hat, Leute, ich kann euch Undertaker besiegen, ist aber, seid ihr bekloppt? So, und das ist ja nochmal später gewesen.
Auch schwierig. 24 übrigens, WrestleMania 24.
24, okay. Also deswegen ist halt auch schwierig dazu sagen, hätte man das angenommen, diesen Titel?
Ja. Das ist halt wirklich schwierig, ne? Weil das wirklich so eine Verkettung an Entwicklungen mit sich bringt. Auf der einen Seite finde ich, dass man dann wirklich dieses Champion vs. Streak Match haben muss. Und wenn du dann sagst, ja, wir bringen jetzt CM Punk over, dann musst du aber auch wissen, dass es CM Punk langfristig bei der Company bleibt, damit es ihm auch wirklich was bringt an der Stelle. Aber ich wage mal so viel zu sagen, ich glaube, dass es ein Punk zum damaligen Status, auch wenn er da schon sehr over und absolut etabliert gewesen ist, ich glaube, dass dem das mehr gebracht hätte, als ein Brock Lesnar bei WrestleMania 30.
Ja gut, also das ist ja wirklich, also, ne, ist der Himmel blau. Also klar hätte das mehr gebracht, als ein Brock Lesnar.
Ja, also, und dann als Champion, der die Streak beendet, das wäre natürlich nochmal die absolute Krönung gewesen. Und an dem kannst du dann natürlich auch nochmal jemand anders aufbauen und dann vielleicht einen Daniel Bryan auf dem Wege pushen. Nur so als ein Beispiel. Ne? Wenn du CM Punk auf dieses Podest hebst, dass er The Rock besiegt und den Undertaker besiegt und die Streak bricht, dann ist er natürlich ganz weit oben. Und ideal dafür geeignet, dass du an dem wirklich auch nochmal sich ein Top-Babyface abrackern lässt. Dann kannst du vielleicht erstmal, machst du gegen Cena, Cena verliert nochmal und dann gehst du auf die nächste WrestleMania und machst dann bei WrestleMania 30, lässt diesen ganzen Authority-Quatsch einfach weg, wir dürfen ja spinnen hier, lässt den Kram weg und machst stattdessen Punk gegen Daniel Bryan, der Ultimate Underdog gegen den absoluten Second City Saint on top, ne, der Heilige, der sich da aber präsentiert.
Ja? Daniel Bryan wäre ohne diese Authority-Fehde nicht so groß gewesen bei den Leuten, wie er jetzt halt ist.
Ne? Ja, das stimmt.
Das darf man, also, ja, super Wrestler, toll.
In meiner Welt ist der immer so groß.
Ja, weil aus deiner Perspektive auf jeden Fall. Aber das darf man wirklich nicht vergessen. Also der lebt halt auch schon sehr von diesem alle gegen ihn B-Plus-Player. Das darf, also ne, das, wir hatten ja die beiden bei, ich weiß gar nicht, was war es, Over the Limit oder sowas gegeneinander, Fastlane. Die beiden hatten auch sogar ein Match, also Bryan und Punk.
Die hatten ja eine längere Fehde sogar, da auch mit AJ Lee noch dazwischen.
Ja.
Ganz groß. Ja, aber auch da wieder spannende Möglichkeiten, wie man hier die ganze Sache weiter aufziehen kann. Ich habe noch einen Punkt, genau, nämlich da gehen wir nochmal ein Schrittchen zurück hier. Quasi zu CM Punks großen Ursprüngen hier an der Stelle. Nämlich, ich habe noch den Punkt, was wäre, wenn der Summer of Punk 2011 besser gebookt worden wäre? Weil wir erinnern uns dran, wir waren alle nach der Pipebomb, alle ultra scharf darauf, wie geht's hier weiter. Money in the Bank, CM Punk entkommt Vince McMahon und Alberto Del Rio. Es gibt den Kuss, den Kiss of Goodbye Richtung Vince McMahon und dann eben auch dieses berüchtigte Bild mit dem Belt im Kühlschrank. Und wir haben damals gesagt, Mensch, der muss doch jetzt erstmal eine Zeit lang weg sein und dann war er aber nur ein paar Wochen weg und dann hat man das sehr schnell aufgelöst. Wir haben dann
war er nicht sogar nur eine Woche weg?
Ja, irgendwie so. Man hat sehr schnell einen neuen Champion gekrönt auf jeden Fall. Und dann haben wir ja dieses Champion gegen Champion Match sehr flott bekommen.
Plus, ist nicht sogar Ray irgendwie Champion geworden und dann hat John Cena gesagt, kämpf nochmal gegen mich und hat dann sofort den Belt verloren?
Das war irgendwie so ein ganz kurioses Ding, irgendwie so, ja.
John Cena, der Ultimate Bad Guy.
Ja, aber man hätte sie natürlich anders erzählen können, Kai. Dass, wenn man ein bisschen mehr Ruhe gehabt hätte und wenn man vielleicht mehr Weitblick gehabt hätte und vielleicht auch nicht ganz so quotenmäßig unter Druck gestanden hätte. Oder wir haben damals schon gesagt, also ich habe damals schon gesagt, Mensch, lass den doch erstmal weg. Lass den doch genau das machen, was er bei der Pipebomb gesagt hat. Hier, vielleicht wrestle ich mal wieder bei Ring of Honor oder so. Mach das doch.
Ja, also was man halt wirklich nicht vergessen darf, was ja auch die Pipebomb so krass gemacht hat, es war halt eine ganz, ganz andere Zeit. Ne? Es war nicht mit, wir erkennen an, jemand war mal Ring of Honor Champion und wir erwähnen noch NWA Wrestling und ach ja, New Japan gibt's auch, sondern die Pipebomb war ja so krass, weil er sagt auf einmal Namen wie Colt Cabana. Ne? Er sagt Sachen wie New Japan Wrestling oder so, das kannst du nicht erwähnen, das ist ja, das gibt's gar nicht. Wrestling ist WWE, fertig.
Oder er sagt so Dinge wie, vielleicht geht's der Company besser, wenn Vince McMahon tot ist.
Ja, aber das war noch eher normaler im WWE-Kon, also das war diese shocking Aussage natürlich. Aber das kannst du ja noch in einer Promo sagen, aber so dieses, ne, diese elendigen Listen eines Vince McMahon, diese Begriffe darfst du nicht erwähnen, sonst schreit er dir so wie Michael Cole ins Ohr. Dieses, warum hast du Wrestling gesagt? Dass du Sports Entertainment, also sowas eben, ne?
Ja.
Und ich glaube, heutzutage oder mit dem heutigen Wissen, wie du eben sagst, stell mal vor, Punk dann ist Champion. Und natürlich, der wäre jetzt auch nicht 3 Monate raus, wäre er auch heute nicht raus gewesen, ne? Aber nimm dir halt einen Monat. Ich finde, ein Monat ist eine realistische Zeit, die er dann raus gewesen wäre und nicht halt eine Woche. Er hätte irgendwo auftauchen können. Du hast deine Partner-Promotions natürlich, ne? Er hätte, jetzt im heutigen Kontext, bei TNA kannst du auftauchen, sitzt da auf einmal mit dem WWE-Belt. Ne? Natürlich wäre es halt viel krasser gewesen damals. Du hättest halt über deinen Schatten springen müssen, du hättest andere Ligen irgendwie anerkennen müssen, weil am schlauesten wäre es damals nach der Pipebomb gewesen mit dem Bezug, er ist bei Ring of Honor. Er ist auf einmal bei New Japan. Hättest du natürlich aber auch irgendwie Partnerschaft mit den Ligen aushandeln müssen. Schwierig. Wenn du das nicht machen willst, okay, von mir aus, lass ihn über die Comic-Con laufen. Lass ihn irgendwo, ne, bei irgendwelchen Chicago-Mannschaften, irgendwie Blackhawks, was gibt's noch, Cubs, Bulls oder sowas, lass ihn irgendwo da sitzen mit dem Belt, ne? Also lass ihn halt solche Sachen machen, wo du heutzutage 8000 Instagram-Videos zu sehen würdest. Ich glaube, man hatte da auch nicht den Mut dazu, weil heutzutage hat man ja auch mal mehr gesehen, jetzt egal wie gut das funktioniert, zum Beispiel als hier die White Six waren, auf einmal war dann immer in diesen Werbepausen ist da irgendwie, was war nochmal, irgendwie der weiße Hase aufgetaucht oder was war es da zu der Zeit, die Musik gelaufen? Das hat man ja in den Shows auch nicht gezeigt. Es ist dann ja darauf basiert, dass Leute das abgefilmt haben und es wird dann selber groß. Auch da 2011, Facebook, dies, das, ist natürlich jetzt heutzutage nochmal anders mit Instagram, TikTok, ist viel, viel größer. Aber du hättest da trotzdem deutlich mehr draus machen können. Und dann wäre auch der Bass größer gewesen. Du hättest nicht irgendwie in 5 Minuten neuen Champion gekrönt. Du hast halt nichts atmen lassen.
Ja. Und ich habe es jetzt wirklich gerade mal nachgeschlagen, weil ich das in der Recherche hier vergessen hatte, wie damals dieses Turnier gewesen ist und wie der zeitliche Ablauf gewesen ist. Das ist vielleicht ganz interessant, hier nochmal ganz kurz aufzuführen. Also Money in the Bank 2011 war am 17. Juli, wo dann CM Punk den Championship gewinnt, ne, der Kuss, Abschied und so weiter und so fort. Am 18. Juli, also einen Tag später, startet schon bei Raw das Turnier damals und die Teilnehmer sind dann unfassbar scheiße. Entschuldigung, also nicht so.
Truth and The Miz sind, glaube ich, auch dabei.
Genau. Wir haben Art The Miz gegen Alex Riley in der ersten Runde, dann Kofi Kingston gegen Alberto Del Rio, dann Art Truth gegen Jack Swagger und Rey Mysterio gegen Dolph Ziggler. Und es gibt die Viertelfinals und Halbfinals gibt es halt eben bei dieser Show. Und daraus gehen dann The Miz und Rey Mysterio als sozusagen Finalisten hervor. Und am 25. Juli, also eine Woche später, ist es dann eben so, dass The Miz und Mysterio aufeinandertreffen. Mysterio gewinnt das, nur damit dann eben John Cena, genau wie du es gesagt hast, noch am selben Abend hier sagt, ach ja, übrigens, ich will hier mein Titelmatch, ich will mein Titelmatch zurück.
Weil der war ja auch eigentlich gefeuert übrigens, ne?
Genau.
Der Weil er gegen Punk verloren hat.
Ja, der ist dann zurückgekommen und hat hier gleich sein Championship-Match bekommen, hat gewonnen. Und danach ist gleich
dumm, wie Punk er ist, sagt ja.
Ja, und Punk ist dann danach zurückgekommen. Also der war ein Raw hat er sozusagen verpasst.
Ja, also genau, also eine Woche, 8 Tage war er weg.
Kurzer Urlaub auf jeden Fall. Genau, deswegen, ich hätte das auch viel länger atmen lassen. Ich hätte dieses Turnier längere Zeit gezogen. John Cena, der auch ruhig erstmal über den Sommer noch ein bisschen verteidigen kann. Der kann dann erzählen, also ich finde Cena gegen Ray, finde ich auch ein cooles Programm. Erzähl doch solche Geschichten dann einfach ein bisschen nochmal. Ne? Lass da das Finale eben beim SummerSlam stattfinden und nicht dann schon eben dieses Unification-Match, was wir da haben. Und lass John Cena dann gewinnen. Und lebt dann mit den Reaktionen, weil natürlich werden die Leute dann rufen, CM Punk, CM Punk, ne? Und nimm den Leuten CM Punk weg. Und lass CM Punk woanders hingehen und zieh das Ding, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, über Social Media auf, ne? Das hätte man auch groß machen können. Und dann irgendwann kannst du dann natürlich sagen, ja, mit Provokationen, ey, ganz im Ernst, vielleicht wäre das sogar der Moment für John Cena Heel-Turn gewesen.
Also, ja, aber, also, was man wirklich immer merkt, oder auch heutzutage, aber damals noch mehr, da war halt nichts dem Zufall überlassen. Da war kein Mut, da war nicht, könnte irgendwas passieren, sondern so, ja, der Punk ist nicht da, oh, das ist nicht gut, dann haben wir weniger Quote, John Cena ist nicht da, oh, ist nicht gut. So, da wurde nichts dem Zufall überlassen, was solche Sachen angeht, sondern wir brauchen die sofort und immer. Und das hast du da halt eben gemerkt, weil dadurch kannst du auch deine Geschichten nicht atmen lassen. Also das, was mich heutzutage schon stört, das ist ja das hier nochmal auf Stoff.
Was ich aber auch an der Stelle noch sagen möchte, wir haben natürlich auch zur damaligen Zeit viele Backstage-Politics gehabt. Ne? Also gerade einen Triple H, der einen CM Punk nicht leiden konnte. Wir haben dieses Notfall-Booking mit Kevin Nash gehabt, wenn du dich daran erinnerst, was halt absolut grauenvoll ist. Und ich glaube, das würde ich halt komplett, also aus meiner Timeline würde ich das komplett tilgen. Der würde bei mir gar nicht stattfinden.
Ja. Das ist nämlich das Hauptding und das war auch so ein bisschen mein Ansatz, weil ich habe ja auch das hier vorgeschlagen, dieses, was wäre, wenn der Summer of Punk besser gebookt worden wäre. Dass CM Punk so schnell wieder zurückkam, ja, das ist jetzt nicht optimal gewesen, ne? Okay, verstehe ich natürlich. Aber das ist nicht das Problem am Summer of Punk. Das Problem am Summer of Punk ist eigentlich das, was jetzt nach seiner Rückkehr passiert. Diese Geschichte um das Unification-Match, um das Eingreifen von Kevin Nash, um die Fehde mit Triple H. Du hast da ja so viel Wind einfach aus den Segeln, also du hast ja diesen Moment so krass gekillt teilweise. Weil auch immer, wenn ich mir den Summer of Punk wieder angucke, auch da wieder, WWE Evolved, mein Video endet mit dem Comeback von CM Punk. Das ist immer noch bei mir auch weiter ansehen. Aber ab da endet auch das Summer of Punk für mich. Und das geht ganz vielen Leuten so. Weil dieses ganze Ding ab dem SummerSlam einfach scheiße.
Ja, das war ab da war ist der Summer of Punk ja eigentlich auch vorbei. Also so gefühlt. Ja. Ne? Da ist kein High Note mehr. Wie natürlich hast du dann Punk als Champion irgendwann. Aber er ist dann nicht mehr der Rebell und er ist nicht mehr cool, sondern er ist jetzt halt da so angekommen. Und diese Kevin Nash Story, es ist immer noch die einzige gute Zeile war: OMG, Kevin Nash thought he was dead. LOL. Oder wie war das nochmal?
Ja.
So in der Art. Ist immer noch das Beste, was daraus hervorgegangen ist, aber alles andere war halt Quatsch. Und dann eben auch nochmal Punk gegen Triple H, was wir da gesehen haben. Schwierig. Also deswegen, das würde bei mir gar nicht stattfinden. Ich würde Punk lange Zeit rausnehmen. Der soll Guerilla-Marketing, nennt man das ja so schön, der soll der machen, hintenrum, und soll sich da als Outlaw präsentieren und mit seinem Belt, während du in der Company sozusagen die Ordnung versuchst wiederherzustellen, bis er dann wieder zurückkommt und dann eben wieder für Chaos sorgt und dann Cena entthront. Die Unification Match. Jetzt an der Stelle, wenn ich so erzähle, ey, ganz im Ernst, mach doch Cena als Corporate Champion zu dem Zeitpunkt, ne, der Corporate ist, aber mach's vielleicht noch mit ein paar mehr Ecken und Kanten, ne, dass er zwar sagt, ja, ich will das eigentlich nicht, aber ich will ja auch die Company vertreten, dass er so ein bisschen zerrissen ist, weißt du, an der Stelle. Also. Ja. Und dann war hast du auf einmal einen riesengroßen Star.
Also den hattest du eigentlich, also den, du hattest einen riesengroßen Star. Du hast ihn halt einfach gekillt. Also,
ja.
Du hattest nach Money in the Bank hast du, glaube ich, einen der größten Stars in der Geschichte der WWE. So, ne?
Ja.
Und du hast halt nichts mitgemacht, weil Kevin Nash und Triple H cooler.
Ja, und auch weil man halt keine Geduld gehabt hat. Ne? Man hat gar nichts Geduld gehabt. Weder mit diesem Plan, wir küren einen neuen Champion, noch mit, okay, wir haben jetzt übrigens zwei Champions. Das ging halt viel zu schnell alles. Und
deswegen finde ich halt immer diese Aussage so, ja, der könnte mal Pause machen, immer so süß, weil das spricht man so aus der heutigen Zeit. So, das wurden keine Pausen gemacht. So, nee. Selbst wenn du verletzt warst für 5 Monate, dann ist so dieses, ich gebe dir 3 Monate, dann bist du wieder da.
Ja, also das finde ich halt ein ganz interessantes Szenario, was man da hätte machen können. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon mal einen Summer of Punk Podcast gemacht und da haben wir auch, glaube ich, genau diese Punkte angesprochen. Aber bei mir würde halt eben die gesamte Kevin Nash, auch Triple H Einbezug, würde da nicht stattfinden. Also vielleicht hinterher, dann im Nachgang, kannst du dann eben Triple H und die Authority vielleicht aufbauen. So nach dem Motto, der Cena hat sich gebacken bekommen, wir müssen es jetzt selber machen.
Wir müssen Kevin Nash zurückholen.
Nein, nicht den. Aber mach's halt mit Randy Orton und mach's von mir jetzt auch mit Blue Tista. Weißt du?
Ja.
Ach ja. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Szenario auf jeden Fall. Und wie man das hätte besser booken können. Aber wir kommen jetzt ein bisschen zur Schnellfeuerrunde sozusagen hier zum Abschluss. Wir haben jetzt unsere großen Themen eigentlich so gut es geht durch. Ich habe noch so ein paar kleinere Dinge, die wir hier ansprechen müssen. Das sind Fäden, das sind bestimmte Momente, wie wir die anders erzählen würden. Ich fange an mit, was wäre, wenn CM Punk und Stone Cold Steve Austin eine Fäde miteinander gehabt haben? Das ist ja lange Zeit so ein Dream-Match gewesen. Und es gab ja auch im Zuge von WWE 13 damals, dem Videospiel, so ein Interview mit den beiden, was so ein bisschen...
Jim Ross, dieses Sit-Down-Interview, ne?
Genau, was so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal bei einer Raw-Episode einen ganz kurzen Moment gehabt haben, wo die beiden aufeinander getroffen sind.
Ja, ja, hier so mit dem, ja, möchtest du Bier? Und dann
sagt
CM Punk immer what? Und dann, ja. Also es lag immer in der Luft.
Das war halt auch immer so ein Ding, also die beiden haben ja super gut zusammengepasst, weil sie also zwar beide Rebellen sind, aber trotzdem sehr konträre Figuren irgendwo sind. Und das war ja auch jetzt im letzten WWE 2K, war das ja auch eins der Dream-Matches, die du spielen konntest, CM Punk gegen Stone Cold Steve Austin. Also das wäre natürlich, also für mich ist das natürlich eindeutig ein Match, was du auf einer möglichst großen Bühne zeigen kannst. Und ich habe sogar überlegt, ob man einfach sagt, ja gut, sowas machst du halt dann statt Kevin Owens gegen Stone Cold Steve Austin oder so, weißt du? Das ist dann das letzte Match von dem Steve Austin gewesen wäre.
Ja, das Problem ist, CM Punk ist nicht der Typ für das Match, was Kevin Owens gegen Stone Cold gemacht hat. Also weil ich finde CM Punk, also je nachdem, wann du es halt natürlich machst, ne? Aber ich müsste als CM Punk so ein Match gewinnen. Und das war, also, wenn wir jetzt wirklich dann sagen, zu der Zeit, wo auch die beiden so aufeinander getroffen sind, WWE 13, ist ja auch ein paar Jahre her, klar, der hätte vielleicht auch in Stone Cold noch ein bisschen mehr Match wresteln können als jetzt gegen Kevin Owens. Trotzdem hätte da auch ein Punk eigentlich als Sieger rausgehen sollen, weil Stone Cold kommt einmal zurück, um dann jetzt bei WrestleMania CM Punk zu schlagen, der eigentlich zu der Zeit relativ hot ist. Wäre jetzt nicht die beste Idee. Halte ich aber nicht für unwahrscheinlich.
Auch das wäre wieder was Spannendes für WrestleMania 29 gewesen, so in dem Sinne, wo man das hätte präsentieren können. Ne? Ja. Punk, der nach der Rock-Niederlage total abgefuckt ist und sich über Cena und Rock aufregt, und dann kriegen wir eben das überraschende Comeback von einem Stone Cold Steve Austin, und die beiden liefern sich dann Promo-Duell und dann haben wir eben das Match der beiden. Aber ich tue mich ja auch schwer, wer hier gewinnen würde dann an der Stelle, weil du wirst hier keine Match-Serie machen. Steve Austin würde nicht nochmal für mehrere Monate zurückkommen, sondern wirklich nur für dieses eine Match. Und das wäre natürlich dann schon hart. Und dann Punk gewinnen zu lassen, das wäre schon eine mutige Booking-Entscheidung. Also auch für so stimmungstechnisch fürs Publikum dann an so einem WrestleMania-Abend. Oder weil es wäre ja wahrscheinlich nicht der Main-Event in diesem Universum, sondern es wäre dann ja wahrscheinlich trotzdem Cena gegen Rock.
Ja.
Ja, wir haben noch keine 2 Tage.
Nee, wir haben noch keine 2 Tage.
Aber dieses Match hätte ich schon sehr spannend gefunden, einfach die beiden komplett gegeneinander. Gerade die Promoduelle. Vielleicht das Match noch nicht mal so sehr, aber die Promoduelle fände ich halt sehr cool gefunden. Wir haben noch ein paar mehr Szenarien, ne? Ich gehe nochmal weiter in die Schnellfeuerrunde. Ich habe noch, was wäre, wenn es hier im Punk bei der UFC erfolgreich gewesen wäre? Wir wissen, der hat 2016 gegen Mickey Gall verloren. Sehr eindeutig, sehr früh auch. Und das Match gegen Mike Jackson, anderer Jackson, ist auch einer von Young Bucks, oder?
Ja, es ist der dritte Bruder.
Okay. War ja ursprünglich eine Niederlage und dann ist ja dann wegen einem positiven Dopingtest, glaube ich, was, oder Drogentest, irgendwas, No Contest geändert worden, aber trotzdem ist er CM Punk eigentlich 0-1 nach UFC-Matches und einem No Contest. Aber jetzt tun wir doch mal so, dass hier CM Punk erfolgreich ist und auch so perspektivisch erfolgreich ist und vielleicht gegen Mickey Gall vollkommen überraschend gewinnt mit dem Anaconda, ich weiß es nicht, mit irgendeinem blöden Armhebel oder sonst irgendwas. Und dann wirklich die ersten Matches gewinnt. Was hätte das für seine Wrestling-Karriere bedeutet? Was hätte das für die UFC-Karriere bedeutet?
Also erstmal wäre es für seinen Ruf auf jeden Fall besser gewesen, muss man ganz klar sagen, weil Internet being Internet natürlich, ne? Wurde ja auch viel geclownt danach. Ich sag mal auch da, hätte er jetzt das erste Match gewonnen, sage ich dir ganz ehrlich, wäre trotzdem auch so dieses, ja, der hat hier nur gegen irgendeinen Hyopai gekämpft, ist so eh alles egal. Also der hätte schon so 2, 3, 4 Matches gewinnen müssen, ne? Damit die Leute ihm da auch so Kredibilität zugesprochen hätten. Weil jetzt ist es ja viel, er hat es wenigstens versucht, ist ja auch okay, ne? Und das war's. Also ich glaube schon, hätte er das durchgezogen und auch, keine Ahnung, 4, 5 Matches gehabt, würden ihm die Leute jetzt eine ganz andere Kredibilität zusprechen und man könnte das, sollte er wieder zum Wrestling kommen, auch, also trotz UFC-Karriere dann, ne, anders aufbauen nach dem Motto hier, best in the world. Ich hab was, womit ich das beweisen kann auch. Ich glaube trotzdem, wir hätten halt im Großen und Ganzen weniger Spaß jetzt an einem CM Punk, weil UFC ist ja auch nochmal körperlich anders gefährlich, wenn du halt ein paar Dinger gegen den Kopf geballert kriegst. Und du kämpfst ja auch nicht so häufig, sagen wir, dann machst du irgendwie gerade auch so einen CM Punk, der als Attraction eingesetzt werden würde. Der wird, keine Ahnung, im Jahr maximal einen Kampf machen, ne? Vielleicht sogar nur 1,5 oder sowas. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ihn da nicht nochmal im Ring gesehen hätten. Oder eher so dieses Brock Lesnar-mäßige, ich habe jetzt hier was erreicht, ich komme nochmal so 2, 3 Mal für WrestleMania.
Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn CM Punk erfolgreich gewesen wäre bei UFC, also er hätte WWE verlassen, hat dann andere Sachen gemacht, ist dann zu UFC gegangen. Wenn er da erfolgreich gewesen wäre, wäre er nicht zu AEW gegangen.
Ja.
Da bin ich mir sehr sicher, ne? Weil wie du schon sagst, also ich würde mal sagen 1-2 Matches, je nachdem wie die ausgehen. Ne? Wenn es halt ein klarer Sieg ist und der kriegt nichts ab, dann kannst du auch mal 2 Matches im Jahr bestreiten, aber ich glaube auch, dass er ein Match pro Jahr ist, glaube ich, gut. Und wenn wir dann sagen, der hat halt seine 4, 5 Matches, der darf auch dann ruhig mal verlieren, aber eben die ersten 2, 3 gewinnt er, dann kriegt er vielleicht einen Title-Shot, verliert auf dem Wege, wird dann nochmal eingesetzt und dann fadet das langsam so aus, so ähnlich wie wir es bei Brock Lesnar ja auch gesehen haben. Also ich glaube, zum einen kannst du hier einen CM Punk in einem anderen Gimmick präsentieren. Ne? Nicht nur, dass er dabei so ein Zwei-Sportarten-Champion dann quasi ist und in die Fußstapfen von dem Brock Lesnar tritt. Dann kannst du auch gleichzeitig bestimmte Aktionen von ihm natürlich viel, viel stärker verkaufen, sei es jetzt irgendwie den Armbar oder die Kicks oder whatever. Also es wäre ein sehr anderer CM Punk. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir ihn dann zum Beispiel, nachdem er seinen UFC-Rücktritt erklärt hat, dass wir ihn dann bei der WWE gesehen hätten. Weil dann WWE sagt, ach guck mal hier, wir sind übrigens auch gut mit UFC, ne? Wir sind ja so inzwischen, ne? Komm doch auch mal rüber, jetzt komm doch mal hier zu uns. Dann machen die jetzt einen großen Marketing-Gag draus. Auf der einen Seite kündigt er seinen Rücktritt bei der UFC an und kurz Zeit später ist er dann bei WWE und taucht da auf und sagt, ach, wisst ihr was, ich will es auch hier nochmal wissen, ne?
Ja.
Und der wird natürlich dann auch durch den UFC-Maschine natürlich auch mal eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Zielgruppe mitbringen, als das vorher der Fall gewesen ist. Also WWE halte ich dafür möglich und finde ich auch ein nettes Szenario, aber eben mit einem anderen Gimmick, während ich dann AEW glaube ich halt nicht so richtig. Ich habe noch drei tatsächlich. Da müssen wir uns beeilen hier. Wir gehen auch einmal ganz weit zurück. Was wäre eigentlich passiert, wenn CM Punk nie zur WWE gegangen wäre, 2526? Also nie ECW, nie OVW vorher, sondern der sagt hier, ich bin Ring of Honor all the way.
Also ich glaube, das ist halt noch mal schwieriger zu sagen, allein aufgrund der Tatsache, dass du damals ja auch noch mal außerhalb der WWE weniger Geld verdienen konntest. Also es gab ja eigentlich nur dieses eine Ziel immer für Wrestler, ne?
Also, zumindest wenn du reich werden wolltest, ja.
Ja, also. Oder davon so vernünftig leben möchtest, auch so irgendwann, wenn du sagst, ich kann nicht mehr wresteln und nicht enden möchtest wie Mickey Rourke in The Wrestler, dann ist halt WWE einfach dein Ziel, ne? Und sonst wären es so Sachen wie, ja gut, ich gehe halt dann zu TNA zum Beispiel, weil Ring of Honor hat halt ein gewisses Glass Ceiling und selbst wenn ich da durchbreche, so ich krieg hier nicht mehr raus, ne? Also, ich werde jetzt nicht dafür sorgen, dass Ring of Honor auf einmal 10.000er Hallen füllt in 2005. Deswegen, also klar, natürlich wäre es irgendwie geil gewesen, auch da wieder für Dream Matches, die du dann halt später hast, oder diese ganzen Ring of Honor Talents, die auch damals schon die Dream Matches abgerissen haben. Nur dir war es halt nicht bewusst, weil der Name war halt noch nicht so, wie er jetzt eben ist. Deswegen hättest du halt gesagt, okay, ich gehe in Richtung TNA, ich gehe in Richtung New Japan, aber es ist halt trotzdem dieser Schritt in die nächstgrößere Company. Das ist halt, glaube ich, ganz normal, dass der Schritt kommen muss.
Ich glaube, der Weg wäre halt hier einfach ein anderer gewesen. Wenn er aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, WWE hätte ihn nicht gewollt, ne, weil er halt eben zu klein, zu schmächtig, zu tätowiert, zu straight edge, whatever gewesen ist. Ne. Ich glaube, dann wäre der Weg eher gewesen, Ring of Honor, dann zu TNA, dann vielleicht nach Japan und dann muss man halt schon wieder schauen, ne, in welchen Weg du dann gehst. Ne. Aber ich glaube, dass er halt eben, er wäre sowas geworden, vielleicht sogar wie ein Kenny Omega, so in dem Sinne, nur halt eben nicht ganz so athletisch giftet, wie es eben Kenny Omega ist. Ne? Aber ich glaube, dass er halt sehr von dieser Hardcore-Base wirklich auch gelebt hätte, die es damals dann auch so zunehmend gegeben hat. Ne? Aber er auch da, ne, die Dream-Matches, die bei TNA zu der Zeit dann später möglich gewesen wären, allein sowas wie auch da Punk gegen Styles, Punk gegen Samoa Joe, Punk gegen Kurt Angle, hätte ich auch nichts gegen gehabt, ne? Nee. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und natürlich dann nicht zu vergessen, CM Punk gegen die Main Event Mafia zum Beispiel. Ja, also das wäre auch das eine gewesen. Wir haben noch einen Punkt hier. Was wäre, wenn, wie ich ursprünglich mal Paul Heyman gewollt hätte, wenn CM Punk bei December to Dismember die ECW Championship gewonnen hätte? Weil da gab es ja damals die Extreme Elimination Chamber, wir erinnern uns dran. Yo. Und das war ja auch der endgültige Meltdown für den Paul Heyman, weil ja da in seine kreatives Schaffen eingegriffen worden ist. Und nicht nur, dass CM Punk ja nicht der Champion geworden ist, sondern er ist ja auch noch als erster rausgeflogen. Am Ende war es dann Bobby Lashley, der hier gewonnen hat übrigens.
Ich glaube, gegen Big Show, der irgendwie, dann kann er, da kam er mit seiner Waffe nämlich rein, ne, aus seinem Pott.
Genau.
Ich glaube auf jeden Fall, die beiden hatten ja eh schon eine sehr enge Beziehung, also Paul Heyman und CM Punk. Und du hättest definitiv ein interessantes Produkt bekommen, wenn du sagst, Paul Heyman, das ist dein Typ. Ihr habt jetzt hier vollkommen kreative Freiheit. Viel Spaß mit der Show. Also ich glaube, du hättest da nochmal eine andere ECW, eine andere Alternative zum Main-Roster aufbauen können. Also jetzt als ganz ober Vergleich NXT Black and Gold. Ne? Also dass halt, das ECW sowas hätte sein können.
Ja, Das ist nämlich ein ganz guter Punkt, weil hier geht es nicht unbedingt darum, wie wäre CM Punks Karriere anders verlaufen, weil ich glaube, das wäre trotzdem auf diesem Weg gegangen, sondern ich glaube, wie hätte es vor allem ECW damals verändert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auf einmal CM Punk der Dreh- und Angelpunkt der Show gewesen wäre und nicht die, ich sag's mal, Main-Roster-Stars, sondern eben CM Punk, der ja sehr im Beuteschema eines Paul Heyman einfach damals gewesen ist. Und wenn du den jetzt reden lassen, dann hätte der vielleicht da schon noch eine ganz andere Position eingenommen. Und vielleicht hätte der sogar ein bisschen schneller ganz oben mitmischen dürfen, als es dann tatsächlich der Fall gewesen ist. Ne? Die Frage ist, wir wissen auch, dass Domino-Effekt übrigens, erinnerst du dich noch dran hier, hätte dann auch CM Punk den Platz von Bobby Lashley bei WrestleMania eingenommen gegen Umaga und wäre dann Stellvertreter von Vince McMahon geworden?
Ich glaube schon.
Der Donald Trump-Geschichte?
Und dann wäre auch ein CM Punk durch den Käfig gesprungen.
Das stimmt dann auch das. Auch das, ja, das wäre auch ganz schön witzig gewesen. Wer weiß, ne? Und dann haben wir noch hier Lashley Sisters und so. Wäre es dann vielleicht Punky's Sister gewesen.
Punky's Sisters, ja. Das war einfach krass, was man dann daraus macht. Aus diesem Punk wird Champion macht man jetzt einfach, CM Punk übernimmt die Karriere von Bobby Lashley.
Ja, darf auch mal ein bisschen Quatsch machen.
The Almighty.
letzter Punkt war hier noch bei mir. Was wäre, wenn die Straight Edge Society damals prominenter gebookt worden ist? Die ist ja hinterher ziemlich zerfleddert worden. Ich fand die ja super interessant. Mit CM Punk hier als Sektenanführer, mit Luke Gallows, Serena damals, später Joey Mercury auch noch mit dabei. Und das war ja kein langer Run. Und ich weiß noch, wie abgefuckt ich damals gewesen bin, als die dann gegen Big Show in 3-on-1 Handicap Match zum Beispiel verloren haben. Hätte man aus der mehr machen müssen? Wenn ja, wie?
Ich pass auf, mein kontroverser Take. Also, ich fand es auch sehr interessant, ne? Also, ich mochte auch das. Du hast auch wirklich gemerkt, da steckt halt viel CM Punk drin. Er hat ja auch gesagt, der hat sich dann auch diese TV-Preacher und so ein Kram, die ist in Amerika angeguckt und da Sachen rausgezogen. Ich glaube hier, dass es ganz gut ist, wie das gelaufen ist mit der Strange Society, weil wir dadurch dann auch die fettigen Fuddeln am Kopf von CM Punk verloren haben. Es gab dann diesen neuen Look eines Punks und ich habe das Gefühl, wäre die Strange Society nicht so gescheitert, Anführungsstriche, hätten wir nicht ein Jahr danach den 2011er CM Punk bekommen.
Das ist ein Domino-Effekt, ne? Das heißt also, wenn die Straight Edge Society prominent eingesetzt worden wäre und wenn man da mehr draus gemacht hätte, dann hätte vielleicht CM Punk nicht so viel Frust aufgebaut gehabt, um da diese Promos zu halten. Ich glaube auch nicht, dass man CM Punk, ich meine, der war ja dann schon prominent eingesetzt. Ich halte nichts davon, dass man ihn dann hier als Kultführer irgendwie zum Champion macht. Und auch, dass dann irgendwie die Straight Edge Society alle Bells hält. Das ist mir zu viel, weißt du? Das passt auch nicht zu der Gruppierung. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr, also vielleicht wirklich sowas, dass die Gruppierung noch deutlich größer würde und dass du da so ein bisschen wirklich noch mehr mit Vignetten gearbeitet hättest. Und klar, am Ende muss dann irgendwie ein Cena mit dem Fäden und dann verliert er eben und muss die Straight Edge Society auflösen. Ich mag halt dieses Ende mit auch diesem 3-on-1 Handicap Match. Das fand ich schon sehr demütigend.
Ja, ist auch sehr blöd.
Na, und auch also, dieses mit dem, ich mochte auch dieses Haare abschneiden und das mit dem Maske tragen, fand ich ein bisschen sehr albern.
Aber im Endeffekt war das Haare abschneiden, wie gesagt, das war immerhin eine gute Sache. Ich finde es immer schön, man merkt halt auch einfach immer, in welcher Wrestling-Zeit du sozialisiert wurdest, weil es ist immer dieses, wir können einfach ein großes Stable machen. Ja, wir können aber einfach noch mehr Leute ins Stable reinholen. Warum machen wir bei 10 Leuten aufhören? Warum machen wir nicht 20?
Das stimmt doch gar nicht. Don Callis Family ist mir zu viel zum Beispiel.
Lass uns alles und jeden in die NWO holen, den wir kennen.
Nee, das war auch. Aber die waren ja nur, also die waren ja nur zu dritt und eine Frau. Also und Serena.
Aber Frau zählt nicht mit, oder was?
Nee, aber die hat ja damals jetzt keine Wrestling-Rolle eingenommen. Also ich hätte da noch so zwei Leute mehr hätte ich akzeptiert.
Olaf Bleich 2026, die war nur zu dritt und eine Frau.
Ja, aber die hat doch damals ja keine große Rolle gespielt. Ich meine, Serena Deep ist super. Ich finde die ja toll, aber die Arme musste sich ja die Haare abschneiden lassen, jetzt aber keine so dominante Rolle gespielt.
Nee. Aber deswegen, also, wie gesagt, bei der Strange Society denke ich mir, das ist das Bauernopfer, was ich nehme, okay, um dann ein Jahr später den Phönix aus der Asche zu bekommen, weil ohne das, also ohne 2011 wäre es hier im Punk nicht da, wo er jetzt ist.
Na gut, dann beschließen wir hier erstmal das Multiversum für diese Ausgabe. Diesmal über CM Punk. Wenn euch das gefallen hat, gerne natürlich uns schreiben. fragen@headlock.de ist da die entsprechende Adresse oder auch einfach auf unser Discord kommen oder bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Wenn wir sowas mal häufiger machen, um wen könntet ihr euch da noch vorstellen? Welche Thesen würdet ihr gerne bearbeitet sehen? Das können wir dann auch hier gerne mit reinnehmen. Kai, möchtest du noch was hinzufügen zu What If CM Punk?
Also Thema Domino-Effekt kann man auch noch genauso gut sagen. Stell mal vor, es hätte nicht die Fehde gegen Jeff Hardy 2009 gegeben mit der Entlassung eines Jeff Hardy, die CM Punk in meinen Augen so zum ersten Mal richtig zum Star gemacht hat, auch wenn er vorher schon mal World Heavyweight Champion war oder sowas. Aber ja.
Stimmt, das haben wir halt nicht reingenommen. Ja.
Auch nochmal ein Ding, was den bei vielen Leuten auf den Radar gebracht hat, muss man ganz klar sagen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Das ist ja das Schöne an diesen What-If-Szenarien. Es gibt ja tausende Dinge, die man da eigentlich diskutieren kann. Gerade im Wrestling immer wieder. Wir machen aber, würde ich sagen, an der Stelle hier den Deckel drauf. Nächste Woche geht's hier weiter mit was ganz Handfestem, nichts mit What-If. Da sprechen Markus Holzer und ich in einem Rivalitäten-Podcast über die Geschichte von Bret Hart gegen den Heartbreak-Kid Shawn Michaels. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.